Ist das gerecht? Ich glaube, jeder von euch hat schon mal Situationen erlebt, wo er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und ich habe zwei Bilder mitgebracht. Das eine, Fußball, steht für mich mehr so für die harmlose Variante Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dann habe ich noch ein anderes Bild. Fußball, die Fußball gespielt haben oder noch spielen oder irgendwo im Sport sind, die kennen das. Entweder als Spieler, entweder als Spieler, der gerade erlebt, wie eine Schiedsrichterentscheidung zu seinen Gunsten ausfällt, oder eben genau das Gegenteil, das ist besonders schön in diesem Bild abgebildet, wie man sich dann auch aufregen kann, oder vielleicht sogar als Schiedsrichter selber, wenn man eine Entscheidung trifft, manchmal ja sehr impulsiv und das Gefühl hat, dass damit ist keiner einverstanden. Also harmlose Varianten oder eher Varianten aus dem Leben, die nicht so schwerwiegend sind, zum Beispiel Schulnoten oder aus dem Bereich der Erziehung. Ich habe das selber als Mittelkind erlebt, dass meine Schwester dann später meinen Eltern immer vorgehalten hat, wir Jüngeren werden bevorzugt. Bei unseren eigenen Kindern war das dann auch so, dass irgendwann der Älteste dann sich beschwerte, dass die Kinder, also die jüngeren Geschwister immer im Vorteil waren. Er konnte das allerdings mit dem Augenzwinkern erzählen, wie er das jetzt so, er ist ja Mitte 20 inzwischen, wie er das empfindet im Rückblick. Aber es gibt auch die schwerwiegenden Varianten und eine davon, die hat mich am Freitag nochmal so richtig erwischt. Wir hatten den Willow Creek Leitungskongress und waren in Remels bei der Übertragung und da war zu Gast Imakule Ilibagiza. Weiß nicht mal, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Und sie hat erzählt von dem, was ihr widerfahren ist. Und vielleicht hat der eine oder andere von ihr schon mal gehört. Sie ist mittlerweile auch im Auftrag der UNO unterwegs als Friedensbotschafterin. Und sie gehört zum Volk der Tutsi und hat diesen Völkermord an ihrer Volksgruppe hautnah miterlebt. Und sie hat das erzählt am Freitag bei Willow in Karlsruhe und das war sehr bewegend. Wie sich das anfühlt, wenn eine ganze Volksgruppe innerhalb von 100 Tagen versucht wird auszumerzen. 100 Tage reichten, um 1 Million Tutsi umzubringen. Und das war ein Völkermord, wie er, also Völkermorde gab es schon viele in dieser Welt, aber der so brutal und so effizient in Anführungsstrichen war, dass es auch viele Jahre später, dass man ja betroffen ist, wenn man das dann aus erster Hand erlebt. Und Imakule, die hat dann eben erzählt, wie es ihr ergangen ist. Ihr Vater hat dafür gesorgt, dass sie mit, sie war da Anfang 20, in ein Versteck kommt. Und zwar ein 1 Meter mal 1,50 Meter großes WC, wo sie zu sie und 7 weitere Frauen für 90 Tage Unterschlupf gefunden hatten, man kann sagen, eingepfercht waren, aber Gott sei Dank war das ihr Schlupfloch. Und sie hat dann eben erzählt, wie sie das erlebt hat und wie sie das überlebt hat. Vorher hatte sie 60 Kilo gewogen, nach diesen 90 Tagen dann nur noch knapp über 30, aber sie hat überlebt. Und das hat ihr Leben verändert. Und wie sie in dieser Situation, wo sie die Ungerechtigkeit des Lebens so knallhart erlebt hat. Ihre ganze Familie war hingerichtet worden, bis auf einen Bruder, also Großeltern, Eltern, Geschwister, alle tot. Und wie sie jetzt damit klarkommen musste und was das mit ihr gemacht hat und wie sie in dieser Situation dann auch Gott begegnet ist, das war umwerfend. Und davon möchte ich gleich dann noch erzählen. Denn wir stoßen bei der Frage nach bei dem Thema nach der Frage, ist das gerecht? Unwillkürlich auch auf die Frage, ist Gott gerecht? Ich möchte mit euch einen Blick in die Bibel wagen. Und in der Bibel gibt es viele Geschichten, aber auch Gebete, viele Zeugnisse, die beschreiben, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und gleichzeitig merken wir dann manchmal beim Lesen, dass wir das schwer zusammenkriegen mit unseren Lebenserfahrungen. Und ich habe eine Geschichte ausgewählt, die uns normalerweise total gegen den Strich geht. Also das Bild von Gott, was da vermittelt wird, müsste uns eigentlich total gegen den Strich gehen. Und das war zumindest bei den Ersthörern so, dass die das schwer fassen konnten, was Jesus ihnen in dieser Geschichte zumutet. Und ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die ersten 15 Verse, und ihr könnt an der Leinwand gerne mitlesen. Am Ende wird es in Gottes, also Jesus erzählt das, am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ihnen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter an. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten nun den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns? Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ist das also die biblische Vorstellung von einem gerechten Gott? Einer, dem es anscheinend egal ist, ob jemand den ganzen Tag hart schuftet oder so auf den letzten Drücker dabei ist und innerer Widerstand und vielleicht auch äußerer Widerstand, so wie bei den Leuten, die ja den ganzen Tag geschuftet hatten, ist naheliegend. Und bevor ich auf das Bild näher eingehe, was Jesus hier uns anbietet für einen gerechten Gott, möchte ich mit euch darüber nachdenken, welches Bild von einem Gott, von einem gerechten Gott uns vielleicht leitet. Und da bin ich wieder bei meinem Ausgangsbild, denn ich glaube, dass viele Menschen ein Bild von Gott haben, das dem eines unparteiischen Schiedsrichters gleicht. Ich glaube, das ist tief in uns drin. Vielleicht nicht unbedingt bei Leuten, die schon lange christlich sozialisiert, schon ganz viele Bibelgeschichten intus haben und sich davon haben prägen lassen. Aber ich glaube, von Hause aus, also wenn man an einen Gott glaubt, dann scheint uns dieses Bild irgendwie näher zu sein als das Bild, was Jesus uns hier in dieser Geschichte anbietet. Ein Gott als unparteiischer Schiedsrichter. Also wenn schon das Leben nicht gerecht ist, dann soll wenigstens Gott am Ende gerecht sein. Denn Recht muss doch Recht bleiben, sagen wir dann vielleicht. Und ich glaube, dieses Schiedsrichter-Gottesbild ist tief geprägt von diesem Bild hier. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Dame, die sogenannte Justitia, die Göttin Justitia. Ich glaube, dieses Bild steckt tief drin hinter diesem Gottesbild von einem unparteiischen Schiedsrichtergott. Ein uraltes Bild, die Göttin der Gerechtigkeit, als solche wurde sie damals auch verehrt. Und sie hat markante Symbole in diesem sehr reduzierten Bild. Es gibt noch viel schönere und schön gestaltetere Bilder von ihr, aber hier ist das mal aufs Wesentliche reduziert. Justitia hält eine Waage in der Hand und das steht dafür, dass sie genau prüft und sehr sachlich dabei ist und die Strafzumessung daran bemisst, was sie gemessen hat. Also die Waage als Bild von Gerechtigkeit, wo dann am Ende die eine oder andere Seite den Ausschlag gibt. Dann das Schwert, scharf, und das steht für den Strafvollzug. Das heißt, eine Strafe, die verhängt wird, muss angemessen sein, muss zu dem passen, was als Ursache, als Straftat vorliegt. Und dann die Augenbinde, die ist ursprünglich gar nicht dabei. Justitia war ursprünglich ohne Augenbinde, aber so seit dem 17. Jahrhundert sind die Bilder mit der Augenbinde gemalt und gezeichnet oder als Skulptur gemacht. Und das steht dafür, dass sie eben unparteiisch ist, dass sie weder sich von der Person noch von dem Status eines zu Verurteilenden leiten lässt, sondern eben völlig unparteiisch ist. Und natürlich ist dieses Bild und das, was dahinter steckt, richtig gut im Bereich der Rechtsprechung. Also stellt euch einen Richter vor, der nicht unparteiisch ist, der parteiisch ist oder der befangen ist oder der ohnmächtig ist, gar keine Macht hat, dann auch Urteile zu verhängen. Oder auch im Bereich des Sports. Also ein Schiedsrichter, gut, die Augenbinde lassen wir mal weg, aber ansonsten, der muss unparteiisch sein, völlig klar. Aber die Frage ist doch jetzt, ist das Bild dieser Justitia geeignet für ein Bild von Gott? Und noch tiefer gefragt, wie tief ist dieses Bild in uns drin, bei allem, was wir uns bei Gott vorstellen zum Thema Gerechtigkeit? Gott als Unparteiischer, der über unserem Leben thront und vielleicht hin und wieder eine gelbe oder eine rote Karte zückt. Ich glaube, dieses Bild steckt tiefer in uns drin, als wir uns das manchmal eingestehen wollen. Dieser kleine Ausflug musste sein, damit wir ein bisschen offener vielleicht dafür sind, welches Bild von Gott uns Jesus ans Herz legen möchte. Und nicht nur ans Herz legen möchte, sondern er möchte es uns ins Herz hinein prägen. Und deswegen komme ich jetzt zurück zu dem Bild, was Jesus uns in dieser Geschichte vermittelt. Martin Luther, der litt ganz lange mehr unter diesem Bild von Gott. Er hat Gottes Gerechtigkeit für sich immer so gedacht, dass es im Grunde nie reicht für ihn, dass er nie gut genug ist, um letztlich vor Gott bestehen zu können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht uns auch tief prägt, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind. Und das hat ihn sein Leben lang umgetrieben und unzufrieden gemacht und auch wirklich unzufrieden im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann hat er die befreiende Erfahrung gemacht, Gottes Gerechtigkeit, das hat überhaupt nichts mit Justitia zu tun, sondern Gottes Gerechtigkeit, das ist seine Liebe. Und er konnte das dann nach dieser Entdeckung in so Bildern kleiden, wie dass Gott wie ein glühender Backofen voller Liebe ist, der vom Himmel bis zur Erde reicht und noch viele andere Bilder mehr. Also diese Entdeckung war für ihn so lebenswendend und hat auch ganz viel damit zu tun, was wir seit der Reformation dann auch bis heute noch genießen dürfen, die Freiheit eines Christenmenschen. Hat ganz tief damit zu tun, dass er diese befreiende Entdeckung gemacht hat. Und das entspricht dem, was Jesus uns mit dieser Person des Weinbergbesitzers vorstellt als ja, Gottes Gerechtigkeit, als der Gott, der es nicht aushält vor lauter Liebe gegenüber uns Menschen und dem das total wichtig ist, dass wir begreifen, wie sehr er uns tatsächlich liebt. Dieser Weinbergbesitzer, wir haben es eben gelesen oder gehört, der zahlt auch noch den allerletzten, den vollen Tageslohn. Und wir haben gelesen, Arbeiter, letztlich sind das Tagelöhner. Und Tagelöhner waren sowieso schon mal die allerletzten damals. Also die wussten nicht, ob sie am Ende des Tages genug zum Überleben haben für sich selbst und für ihre Familie. Das waren noch nicht mal die Ärmsten der Ärmsten. Sie konnten ja noch arbeiten. Es gab zur Zeit von Jesus gab es ganz viel Armut und Elend, ganz viele, die am Straßenrand saßen und betteln mussten. Die Tagelöhner, die waren noch ein bisschen besser dran, aber auch die wussten am Morgen nicht, kann ich meine Familie am Abend noch ernähren. Die waren sowieso schon mal arm dran. Und dann erzählt uns Jesus ja diese Geschichte, wie dieser Weinbergbesitzer nicht nur früh morgens, sondern im Laufe des Tages mehrmals. Und ich sag mal, bis zur Mittagszeit war das normal. Das kannten die Leute, dass so ein Weinbergbesitzer, so ein Arbeitgeber dann zu diesem Marktplatz kommt und Leute anstellt. Aber schon ab der Mittagszeit wird die Geschichte dann komisch für die Hörer, denn das gibt's eigentlich gar nicht, dass ein Weinbergbesitzer dann um 15 Uhr nochmal kommt und dass er dann sogar eine Stunde vor Feierabend dann nochmal Leute anstellt. Also das gab's damals nicht. Und das schon war für die Leute komisch. Aber so erzählt es uns Jesus, so ist dieser Weinbergbesitzer. Und vielleicht haben wir uns wiedergefunden in der Reaktion der Arbeiter, die schon früh morgens angefangen hatten zu arbeiten. Wie ging es euch beim Hören? Also an welcher Stelle habt ihr euch wiedergefunden? Und es wäre naheliegend, mit diesen den ganzen Tag Schuftern mitzufühlen, denn die haben wirklich in dieser heißen Hitze am Weinberg den ganzen Tag geschuftet, um am Ende genauso viel zu kriegen wie die, die nicht mal eine Stunde, also man muss ja dann noch den Weg zum Weinberg und zurück abziehen, nicht mal eine Stunde gearbeitet haben. Und das kann man nachvollziehen, dass die sich aufregen, oder? Und dann formieren die sich und ein Sprecher von ihnen wird dann vorgeschickt und spricht dann mit dem Weinbergbesitzer und der hört zu. Auch das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise hätte ein Tagelöhner überhaupt gar kein Recht gehabt, mit dem Herrn in dieser Weise zu sprechen. Aber der Weinbergbesitzer hört sich das an. Und dann sagt er, und das finde ich, ist bezeichnend für das Gottesbild, was uns Jesus ans Herz legen möchte. Er sagt, mein Freund, meine Güte und Großzügigkeit geht nicht auf Kosten meiner Gerechtigkeit. Ich halte mich doch an unsere Abmachung. Das, was wir abgemacht haben, das bekommst du doch. Ich tue dir kein Unrecht. Statt dich zu ärgern darüber, dass die anderen genauso viel kriegen wie du, kannst du dich doch mitfreuen und dich einfach an deinem verdienten Lohn freuen. Denn meine Großzügigkeit, sagt der Weinbergbesitzer, geht ja nicht auf deine Kosten, sondern geht ganz und gar auf meine Kosten. Also so spricht der Weinbergbesitzer mit diesem Sprecher der Unzufriedenen und macht ihm klar, dass er eigentlich, wenn er genau überlegt, gar keinen Grund hat, sich aufzuregen. Und dieses Bild finde ich total stark. Also dass Jesus uns Gott hier als jemanden vorstellt, der das aushält, wenn wir klagen. Und die Bibel hat ja ein ganz dickes Gebetsbuch mittendrin, die Psalmen, 150 kurze und lange Gebete. Und ein ganz großer Teil dieser Gebete sind Klagegebete. Und das finde ich so schön, dass wir in Zeiten, wo wir zutiefst traurig sind oder wo wir uns zutiefst ungerecht behandelt fühlen vom Leben, dass wir einen Schatz an Gebeten haben, der uns Worte gibt, wenn wir selber manchmal gar keine Worte mehr haben. In Zeiten der Trauer, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird, aber auch in Zeiten, wo das Leben uns übel mitspielt. Und diese Psalmgebete, das sind Menschen, die genau das so erlebt haben. das Leben ist oft ungerecht. Und das formulieren sie dann, aber sie jammern nicht vor sich hin, sondern sie haben eine Adresse für ihre Klage und das ist Gott. Und Gott hält das aus. Und er hält es nicht nur aus, sondern er freut sich, wenn wir unsere Unzufriedenheit einfach zu ihm bringen und daraus ein Gebet machen. Davon zeugen diese Psalmgebete, diese Klagepsalmen. Und so macht es ja letztlich in dem Gleichnis der Sprecher der Unzufriedenen auch. Er richtet sich direkt an den Chef und da ist seine Klage dann gut aufgehoben und der Chef nimmt sich Zeit und erläutert ihm das. Und das Ende ist dann offen. Und das nimmt uns mit hinein in die Geschichte. Und so ist jeder von uns gefragt, können wir uns über so ein Gottesbild freuen oder geht uns das weiterhin total gegen den Strich? Und wo bleiben wir, wenn uns das Leben übel mitspielt, mit unseren Gefühlen, wenn wir das Gefühl haben, da trampeln Leute über uns weg? Das fühlt sich einfach nicht gut an und da sind Verletzungen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Das Ende ist offen. Die Reaktion dieses Sprechers ist dann nicht bekannt. Jesus lässt die Geschichte offen, nimmt uns mit hinein. Aber interessant ist, wenn man dann weiterliest im Matthäus-Evangelium, dann ist das Nächste, was wir da lesen, dass Jesus seinen Jüngern dann erläutert, dass sie jetzt nach Jerusalem gehen und dass er dort leiden und sterben wird und am dritten Tage auferstehen. Und ich finde, damit illustriert Jesus genau das, was der Chef ja da in dem Gleichnis sagt. Das geht voll auf meine Kosten. Das geht nämlich voll auf die Kosten von Jesus, diese befreiende Liebe Gottes. Das dokumentiert er am Kreuz, oder dokumentieren ist das falsche Wort. Er geht diesen Weg ans Kreuz und zeigt uns damit, wie sehr uns Gott liebt und wie sehr uns Jesus liebt. Und deswegen ist das letzte Bild, was ich mitgebracht habe, dieses, das Kreuz von Jesus. Weil es unmittelbar auf die Geschichte folgt, aber weil das der Ort ist, wo wir merken, wie sehr uns dieser Gott, dem das nicht egal ist, ob uns das Leben übel mitspielt, wie sehr er uns liebt. Und wo wir merken, er kommt mitten hinein, auch in unser Leiden, in die Ungerechtigkeiten dieser Welt und macht da auch einen Unterschied. Heißt nicht, dass da, wo wir mit Jesus leben, das Leben plötzlich nur noch gerecht ist. Ganz und gar nicht. Das Leben geht weiter und bleibt manchmal ungerecht. Aber wir haben jemanden an unserer Seite, der Unrecht bis zum Äußersten am eigenen Leib erlebt hat, nämlich Jesus. Der ist unschuldig hingerichtet worden. Und der ist nun an unserer Seite. Er weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn das Leben ungerecht ist. Und er hilft uns auch, Dinge auszuhalten, die wir vielleicht im Moment nicht ändern können. Aber er steht auch mit seiner Kraft neben uns und möchte uns beschenken mit dieser Kraft, die auch dazu führt, dass Verletzungen heilen können. Dinge, die an uns, also ja, Unrecht, das uns angetan wurde, dann nicht das letzte Wort in unserem Leben haben muss, sondern da auch ganz anderes, Heilsames hineinkommt. Dafür steht Jesus. Und deswegen lädt Jesus dich auch heute ein. Vertraue mir, mein Freund, meine Liebe geht voll auf meine Kosten. Und das hat auch Immaculée Ilibagiza so erlebt, die Frau, von der ich euch das Bild eben gezeigt habe. Die hat in diesem Moment, wo die Killer in das Haus kamen und jeden Raum abgesucht haben, die haben jeden Koffer geöffnet, die haben unter die Betten geguckt, die haben überall reingeguckt. Der Hausbesitzer war ein Pastor dieses Ortes, der nicht den Tutsi angehörte, die Volksgruppe, die umgebracht wurde, sondern den Hutu. Und der hatte dann gesagt, er hat den Schlüssel von diesem kleinen WC verloren, war abgeschlossen. Und dann haben die Leute, die da praktisch auf der Suche nach Tutsi waren, um die umzubringen, gesagt, naja, du gehörst ja zu uns und sind dann wieder rausgegangen. Die standen einen Zentimeter sozusagen neben unserer, ich muss immer noch gucken, um den Namen zu buchstabieren, Immaculée. Und sie hat in diesem Moment zu Gott gefleht und ihm versprochen, Herr, wenn ich hier überlebe, ich möchte herauskriegen, wer du wirklich bist. Und das hat ihr Leben verändert. Sie hat diesen Moment dann als Rettung Gottes erlebt und hat dann auch erlebt, wie dieser Gott sie hat den Rosenkranz von ihrem Vater noch gehabt, die waren Katholiken, und hat dann Rosenkranz gebetet. Und immer wenn sie dann an die Perle kam, die für das Vaterunser steht, hat sie das Vaterunser gebetet, aber es fiel ihr total schwer zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das konnte sie nicht. Da ist sie immer drüber weg. Und irgendwann hat sie Gott dann das hingehalten und Gott hat ihr dann gezeigt, das kannst du mit meiner Hilfe. Und dann ist sie sogar später noch zu dem Gefängnis gekommen, wo der Mann saß von der gegnerischen Volksgruppe, der ihre Familie umgebracht hatte. Und hat ihn da in seinem Elend im Gefängnis sitzen sehen und war so voller Mitleid und erzählte ihm im Nachhinein, das war für sie ein Geschenk der Kraft Gottes, dass sie ihm, der ihre Familie umgebracht hat, in diesem Moment vergeben konnte. Es wäre völlig menschlich gewesen, wenn sie in ihrem Hass, in ihrer Wut über das erlebte Unrecht ihr Leben lang geblieben wäre. Und das wäre vielleicht der natürliche Lauf der Dinge gewesen, aber sie hat Gott als den erlebt, der sie befreit hat, erlebtes Unrecht ganz anders zu fassen, der ihr nicht nur das Leben gesichert hat in diesem gefährlichen Moment, sondern der ihr Leben so verändert hat, dass sie heute als Friedensbotschafterin unterwegs ist und ganz vielen Menschen davon erzählt und dadurch Mut macht, in erlebtem Unrecht nicht stecken zu bleiben, sondern Gott als den zu erleben, der Gerechtigkeit zur Chefsache macht, auf seine Weise. Und dafür steht Jesus am Kreuz. Amen.